Schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, hier zu sein, weil es ist immer was Besonderes, in einer Gemeinschaft zusammenzukommen und einfach von Gott zu hören. Ich habe eine Predigt vorbereitet. Jesus klopft an deine Herzenstür. Nicht nur einmal, sondern eigentlich jeden Tag, nur wir sind nicht zu Hause. Oder wir sind oft nicht wirklich zu Hause. Ich bete auch noch kurz und dann steigen wir ein. Vater, ich danke dir, dass du unser Versorger bist. Jesus, danke, dass du unser Retter bist und König bist, der wiederkommt. Und danke, Heiliger Geist, dass du unser Beistand bist. Und ich bete, dass wir heute Morgen einfach jeder irgendwie wichtige Sachen, dass wir das erkennen, hören können und dass wir merken, dass die Gegenwart Gottes uns anspricht. Und wenn die Gegenwart Gottes uns anspricht, öffnen wir unser Herz und auch unsere Seele. Und wir brauchen diese Berührung so oft, wie es geht. Amen. Ich erzähle zwischendurch so ein paar Beispiele, die mir so eingefallen ist, weil wenn du mit Gott unterwegs bist, so ganz bewusst, dann passiert immer viel. Und dann gibt es regelmäßig neue schöne Geschichten, die man mit Gott erlebt. Am Anfang des Jahres war ich eingeladen zu einem Predigtdienst im Allgäu. Und dann die anderen 4 Tage gab es Gebetsabende. Das machen die am Anfang des Jahres, weil die sagen, wenn wir am Anfang des Jahres im Gebet Sachen durchbeten, ist das ganze Jahr anders. Das ist ihre Erfahrung. Letztes Jahr wollte ich ja auch hinfahren. War es letztes Jahr? Ich glaube ja, genau. Habe ich mir meine Bänder abgerissen, bin ich ausgerutscht, dann konnte ich da nicht hin. Aber dieses Jahr bin ich mit neuem Mut da runtergefahren. Das war dieses Wochenende, wo überall Schneechaos war. In Norddeutschland gingen keine Züge mehr, in Hannover war Chaos, in München auch. Ich habe dann am Freitagabend habe ich gebetet und ich bin am Samstag da runter und da habe ich gesagt, lieber Gott, kannst du mir sagen, wie ich fahren soll und den Weg frei machen? Ich hatte dann einen Freund aus Dorsten gebeten, dass er mitkommt. Der ist Rentner, hat Zeit und ist Schreiner und der hat sich auch gefreut. Und wir waren um 10 Uhr verabredet am Morgen, weil wir wollten irgendwie los. Wetter war nicht so toll, also Schnee und was weiß ich und alles Mögliche, aber wir haben ja vorher gebetet. Er rief mich dann um 10 nach 10 an und sagt, ich habe mich verfahren. Ich sage, okay, was hast du denn gemacht? Ja, statt Sindernweg habe ich Sundernweg eingegeben und ich bin erst in 30 Minuten da. Da dachte ich, okay, es kann passieren. Dann sind wir los. Und vorher hatte ich so überlegt, fahre ich über Kassel oder über Lüdenscheid. Die Brücke ist ja da wieder frei. Da habe ich mich für Lüdenscheid entschieden und diese Entscheidung war richtig gut, weil hinter Dortmund war Kassel schon Vollsperrung. Irgendein LKW quer und dann war ich froh. Und dann haben wir so unterwegs geredet, viel ausgetauscht und dann sagt mein Freund, heute Morgen war ich so früh fertig. Ich habe auch gebetet, dass ich sicher nach Dortmund komme. Ich sage, ja, das hast du geschafft, ein bisschen zu spät, aber ist ja nicht schlimm. Und dann während der Fahrt sagt er, diese Zeit bei mir in der Küche, die war besonders. Ich sage, wie? Ja, ich saß da, alles gepackt, noch ein bisschen Kaffee. Brote wollte ich im Auto essen und dann frage ich so, und wie war die Zeit? Ja, sagt er, ich habe an gar nichts gedacht. Ich habe mir die Küche angeguckt, die war ganz gut sauber. Ich bin da jetzt 5 Tage weg oder 7 Tage weg. Und dann sagt er, aber ich hatte keine Gedanken, ich war richtig leer. Und wie war das? Das war besonders. Und dann habe ich nochmal gefragt, ja, und was hast du gespürt? Ich glaube, der Friede Gottes hat sich ausgebreitet in seiner Küche. Und er hat das erst selber nicht gemerkt. Erst als ich ihn diese Frage gestellt habe, hat sich der Friede Gottes ausgebreitet. Und dann sind wir gefahren durch Schnee und dann irgendwo und dann irgendwann mal kurz eine Vollsperrung, leider zum Glück nur 7 Minuten, immer gebetet, Radio gehört. Und Gott vertraut, dass er uns dann ins Allgäu bringt. Und wir sind dann tatsächlich um 17 Uhr, bevor der nächste Schneefall kam, sind wir da richtig gut durchgekommen, haben viel geredet, dann geht die Zeit ja schneller um. Am Abend hat mich mein Freund eingeladen zum Essen mit meinem anderen Freund und da haben wir schön gegessen im Restaurant. Und wir haben ausgetauscht und habe ich gesagt, Gerhard, hat Gott schon zu dir geredet, was so während der nächsten Tage, welche Themen wir durchbeten sollen? Da sagt er, ja, ich habe ein paar gute Gedanken, haben wir ausgetauscht. Und dann auch in diesem Restaurant auf einmal war es so, dass sich so der Friede Gottes ausbreitet. Kennt ihr das? Tiefste Zufriedenheit. Dann wollten die schon los. Ich sage, nee, Leute, wir müssen hier noch ein bisschen sitzen bleiben. Das ist so cool hier. Ich habe mich so richtig erholt. Ne? So nach 6-7 Stunden Fahrt habe ich mich tief erholt, habe das genossen. Und dann habe ich gesagt, was ist das hier? Es war einfach eine unglaublich schöne, tiefe Atmosphäre. Und ich habe gemerkt, die Gegenwart Gottes ist da. Kennt ihr diese Augenblicke? Die Frage ist, wo ist die Gegenwart Gottes im Alten Testament zu finden? Das wissen wir alle irgendwie, ne? Gibt ja so dolle Geschichten. Im Alten Testament gab es die Wolkensäule, die Feuersäule, dann die Bundeslade, dann die Stiftshütte und später auch im Tempel. Ne? Da war, und gibt es auch andere Beispiele, da war die Gegenwart Gottes zu finden. Und die Frage ist, wo wohnt die Gegenwart Gottes heute? Hat jemand eine Idee?
Überall.
Ein bisschen in uns? Genau, bei uns im Herzen. Ne? Die Gegenwart Gottes ist eigentlich überall, wenn wir sie entdecken. Aber sie wohnt in unserem Herzen. Ist das nicht cool? Das heißt, du brauchst gar nicht so weit laufen. Das Problem ist nur, die wohnt in unserem Herzen, aber wir sind nicht zu Hause. Versteht ihr diesen Gedanken? Du kommst nach Hause, aufräumen, Fernsehen gucken, Handy, Instagram, bist schon wieder beschäftigt, aber du landest gar nicht in deinem Herzen. Die Gegenwart Gottes wohnt in deinem Herzen. Und das ist so schön, wenn du das zutiefst weißt. Wir Deutsche, wir sind ja gut im Analysieren. Also unser Verstand ist ja der Weltmeister in Deutschland. Fliegst du nach Amerika, besuchst eine große Kirche, dann sitzt du als Deutscher und sagst, nee, das gefällt mir nicht. Nee, das ist zu laut. Nein, wir machen das anders. Wir analysieren und da haben wir ein Problem. Das geistliche Leben findet nicht im Verstand statt. Der Verstand ist wichtig, aber das geistliche Leben findet in unserem Herzen statt. Als ich mit meinem Freund da ausgetauscht habe, haben sich zwei Freunde unterhalten, nicht zwei Fremde. Wir sehen uns auch nicht jede Woche oder ein paar Mal im Jahr nur vielleicht. Wenn sich zwei Freunde ehrlich austauschen, dann berühren sich zwei Herzen. Ist es nicht so? Oberflächliche Gespräche haben wir genug. Unser Herz ist gemeint. Ich hab gestern auf eure Homepage geguckt und habe gemerkt, dieses Thema ist überall auf eurer Homepage. Ein Bibelvers, dann irgendwie hat ein Frauentag, ging es auch über das Herz und dann noch was mit dem Herzen. Da habe ich mich so richtig gefreut, dass wir heute Morgen darüber reden. Wenn ich nicht in meinem Herzen berührt werde, geht das Wichtigste verloren. Vertraue deinem Gott von ganzem Herzen. Kennt ihr dieses Wort? Ja? Du sollst, vertraue ihm nicht nur von deinem Verstand, sondern vom ganzen Herzen. Das ist eine Entscheidung und das passiert im Herzen. Dein Wort behalte ich in meinem Herzen. Jesus sagte einmal, die Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihren Herzen. Es waren eigentlich auch die Pharisäer mit gemeint, die Schriftgelehrten, die Schlaumeier, ja, die immer alles besser wissen. Die haben nur das Wort gelesen, aber in ihrem Herzen ist es nicht gelandet. Deswegen die reden die Wahrheit Gottes und ermahnen die anderen, aber wenn es nicht in ihren Herzen fällt, dann leben sie das nicht. Das kann mir und dir auch passieren. Alles, was im Leben gut ist, kommt vom Herzen. Liebe fließt aus dem Herzen. Freude und Lachen kommt vom Herzen. Intimität bei Ehepaaren oder auch in Freundschaften kommt vom Herzen. Ja? Jetzt schmeißen wir eine Bibelstelle mal an die Wand. Matthäus 5, Vers 8. Die ist sehr schön. Die ist sehr einfach, sehr schön. Die will ich mal kurz erklären. Das ist eine gute Bibelstelle, wo du jeden Tag dich selber mal überprüfen kannst, wie es dir geht. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wenn du glücklich werden willst, dann überprüfe dein Herz. Und das Schöne ist, du kannst dann überprüfen, wie geht es mir mit dem lieben Gott? Habe ich was versteckt? Habe ich da noch so ein paar Sachen, die da nicht hingehören? Und habe ich ein reines Herz gegenüber meiner Familie, Mitarbeitern, Freunden und Menschen in der Gemeinde, im Beruf? Und wenn du dann sagen kannst, wow, alles ist okay, dann sagt die Bibel, glücklich bist du, wenn du ein reines Herz hast, dann wirst du Gott sehen. Ich würde auch sagen, vielleicht erkennen oder auch spüren. Ja? Wenn du glücklich bist und merkst, deine Beziehung mit Gott ist okay und deine Beziehung zu den Menschen ist okay, dann kannst du ein glücklicher Mensch sein und du wirst eher und schneller und sensibler Gott sehen. Ja? Das hat etwas, das ist so für mich so eine Bibelstelle, die so richtig schön ist, wo ich jeden Abend mich selber prüfen kann, bin ich glücklich? Weil wir ärgern uns ja, ne? Oder wir haben Ängste oder wir haben Sorgen, ja? Und die wollen uns dieses Glücklichsein verderben. Ja? Und deswegen ist das so eine richtig starke Bibelstelle. Die nächste Bibelstelle kennt ihr auch. Da redet Jesus in Johannes, lese ich nochmal kurz vor, die kennt ihr alle. Wir werden aber genau hingucken. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus, ohne den Vater und ohne den Heiligen Geist kannst du eigentlich nichts tun. Du kannst es tun, aber wisst ihr, es ist menschlich. Es ist nicht schlecht. Aber wenn Gott dabei ist, ist es einfacher und viel besser. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ne? Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ist ja klar. Am Weinstock, wenn da irgendwie so ein Zweig nicht mehr verbunden ist, der vertrocknet. Wenn dein Leben vielleicht gerade auch ein bisschen trocken ist, überleg mal, ob du nahe genug mit Jesus verbunden bist. Nähe ist zum Beispiel, wenn du deine Hände mal nimmst, das ist Nähe. Ne? Wenn man so reibt, das wird schön warm, es tut gut. Verbunden ist aber dieses Symbol. Richtig verbunden. Eins sein mit Jesus. Eins sein mit dem Vater und eins sein mit dem Heiligen Geist. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Ist ja eine mächtige Bibelstelle. Ich glaube, die funktioniert nur, wenn wir wirklich sagen können, mein Herz ist mit Jesu Herz verbunden. Und wenn du diese Nähe lebst mit Jesus und dann für Sachen betest, ist es anders. Wenn ich aus dem Herzen heraus für jemanden bete, ist es anders, als wenn ich mit dem Verstand bete. Könnt ihr euch das vorstellen? Kennt ihr das manchmal? Es gibt so Situationen, da gibt es ein Problem und dann sagen wir, komm, ich bete noch für dich. Das ist auch absolut gut, dass wir das machen. Machen wir viel zu wenig. Aber es ist ein Unterschied, merke ich bei mir, wenn ich merke, mein Herz ist angesprochen und ich bin berührt und dann kann ich ganz anders beten. Ich gebe euch ein Beispiel. Während Willow war ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob einer von euch in Dortmund war, auf der Willow-Konferenz, da kam der Pierre zu mir und hat gesagt, Norbert, kann ich bei dir im Gebäude wohnen? Habe ich gesagt, du darfst immer bei mir wohnen, wir haben Gästezimmer frei. Den habe ich als Teenager großgezogen in Mülheim an der Baptistengemeinde. Der ist Pastor geworden, ist ein richtig cooler Pastor mit 3 Kindern, toller Typ. Und er sagt, mein Papa liegt im Krankenhaus und ist im Koma. Da sage ich, was? Den kenne ich auch. Sein Papa ist der Piet. Ich sage, was hat der? Ja, der hat Magenkrebs. Den haben die operiert. Die haben den ganzen Magen da irgendwie bearbeitet. Und dann ist irgendwas passiert, eine Blutung. Und dann mussten sie ihn in Koma legen. Und da habe ich gesagt, wie alt ist denn dein Papa jetzt? Ja, der ist 63. Und dann habe ich gedacht, boah. Mit dem war ich ganz lange im Gemeinderat, habe ich gedacht, der Papa ist 63, so ein super Typ. Dann bin ich ins Gebet gegangen, habe gesagt, Pia, ich bete mit, dass Gott irgendwas macht. Und dann bin ich nicht nur einmal ins Gebet gegangen, habe gesagt, lieber Gott, ich würde mich freuen, ich bin's mal wieder, ich klopf bei dir an, ich bin's mal wieder. Ich würde mich freuen, wenn Piet noch ein paar Jahre kriegt. Der hat 3 Enkelkinder und einen Sohn und eine Tochter und was weiß ich nicht alles. Ich würde mich freuen, wenn du ihm ein paar Jahre schenkst. Und das habe ich wirklich vom Herzen. Und wenn mich das im Herzen packt, dann bete ich da nicht nur einmal am Tag. Es kann sein 5-mal am nächsten Tag. Dann packe ich den auf meine Gebetsliste, die ist sehr lang. Und dann bete ich das so oft wie möglich, wie ich an ihn denke. Ja? Nach 2 Tagen ist der dann aus dem Koma aufgewacht und dann sagte Pierre zu mir, Norbert, mein Vater konnte selber entscheiden, er hatte so eine ganz dramatische Begegnung, als er wieder aufgewacht ist und er konnte selber entscheiden, ob er geht oder bleibt. Das hat ihn sehr beschäftigt, ob er geht oder bleibt. Er war ready und im Koma hat er gemerkt, Gott gibt ihm die Möglichkeit, dass er sagt, ich gehe jetzt oder ich bleibe. Und er ist geblieben. Ein paar Tage später habe ich weitergebetet für ihn. Ein paar Tage später machte er so einen Videoclip, schickte das so rum für alle, die ihn kennen und auch mitgebetet haben und hat gesagt, Leute, ich bin wieder da. Ja, und das war sensationell. Versteht ihr diesen Gedanken? Wenn du im Herzen berührt bist, betest du anders. Ich glaube auch, dass wir dann diese Vollmacht kriegen können, wo Jesus auch sagt an einer anderen Stelle, ihr werdet noch ganz andere Sachen erleben, wenn wir mit ihm dranbleiben, wie eine Rebe am Weinstock und wirklich diese Sicherheit haben, dass es wirklich der Jesus ist, der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist und der mich kennt. Das ist eine andere Position. In Johannes 17,22 gibt es auch noch eine richtig starke Bibelstelle. Die Bibel ist ja voll von starken Stellen. Und da diese Stelle hier heißt, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Da spricht Jesus diese Bibelstelle aus nochmal. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Da möchte ich was ganz Wichtiges zu sagen. Jesus sagt, der Vater hat mir die Herrlichkeit gegeben. Was heißt das, Herrlichkeit? Das ist ein schwieriges Wort. Müssen wir mal auseinanderbasteln. Vielleicht kann ich das auch nur so ein bisschen ergreifen. Ich würde sagen, die Herrlichkeit Gottes ist, wenn wir seine Schönheit sehen werden, wenn wir seinen inneren Frieden erleben, wie großartig er ist und dass wir erleben, dass er wirklich für uns gestorben ist, ja, dass er uns wirklich liebt, dass Gott wirklich gut ist und dass er dich kennen will und er will mit dir Gemeinschaft haben, ja. So sagt Jesus das, wie du mir und ich ihnen. Das heißt, Jesus im Neuen Testament breitet diese Power aus, dass er sagt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wir sind eins. Wir sind eine Einheit, auch wenn wir verschiedene Aufgaben haben. Versteht ihr? Eins. Und so wie ich mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist diese Einheit lebe, möchte ich, dass du sie auch lebst und vor allen Dingen auch in der Gemeinde. Das ist unglaublich. Der Vater sehnt sich nach dieser Einheit, dass unsere Seele mit ihm und Jesus in Einklang kommt. Wenn du weißt und das spüren kannst und erlebt hast, dass Gott dich kennt, auf dich wartet, in dir wohnt, hey, dann würden wir doch viel öfters zu ihm hinrennen, oder? Dann würden wir am Abend uns Zeit nehmen, alleine oder auch als Familie mal ab und zu zusammen beten oder einfach mal einen Spaziergang machen und sagen, danke Gott, dass du mir ein Leben gegeben hast und dass ich lebe. Dankbarkeit, in Dankbarkeit kannst du die Herrlichkeit Gottes auch schon entdecken. Überleg mal, wie gut Gott schon dein ganzes Leben zu dir ist. Er versorgt dich, er hilft dir. Ja? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das ist die Gemeinschaft, die unser Vorbild ist. Die sind immer gleicher Meinung. Die denken das Gleiche, die empfinden das Gleiche und die streiten sich nicht. Ist das nicht schön? Stell dir mal vor, wir hätten diesen dreieinigen Gott nicht, dann wäre es noch chaotischer auf dieser Welt. Wenn du und ich Frieden finden können für unsere Seele oder auch den Heiligen Geist einladen können, im Alltag aufzutauchen oder uns zu uns zu reden, das Wort zu erklären, was für eine Schönheit haben wir da? Ich möchte euch ein praktisches Beispiel erzählen. Gibt zu viele davon. Du hast bestimmt auch ganz viele, aber ich erzähle sie trotzdem, weil ich immer wieder merke, dass wir oft an der Größe Gottes vorbeileben können und an den Möglichkeiten. Vor 3 oder 4 Wochen habe ich in Dorsten gepredigt. Kommt eine Frau zu mir und sagt, Norbert, ich habe so eine Angst, ich muss morgen zum Zahnarzt. 3 Zähne raus, Gebiss rein. Ich sage, okay, das ist ja interessant, aber auch nicht schön. Ich habe Angst. Ich sage, ja, das verstehe ich. Und da habe ich gesagt, weißt du, ich habe auch oft Angst gehabt vom Zahnarzt, aber ich sage dir mal, wie ich es mache. Wenn ich zum Zahnarzt muss, dann sage ich am dem Morgen laut, Heiliger Geist, in der Bibel steht, du bist mein Beistand, du stehst mir bei. Seine Aufgabe übrigens. Kommst du bitte mit zum Zahnarzt? Ich brauche dich, weil ich habe mehr als Angst. Das hat sie gemacht. 3 Zähne ziehen, ist nicht lustig. Und dann das Gebiss rein. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das muss doch erstmal verheilen, aber es ist Zahnarzt sein Ding. Nachmittags kriege ich eine Sprachnachricht und sage, Norbert, du wirst es nicht glauben. Ich bin dahin gefahren zum ersten Mal in meinem Leben ohne Angst. Es hat zwar gezwickt, 3-mal, ne, wenn der Zahnarzt das nicht so gut macht. Bei mir zwickt das fast nie. Und es war richtig gut. Du kannst und darfst den Heiligen Geist einladen, in deinen Alltag mit aufzutauchen. Du kannst ihn bitten, ich habe heute ein schwieriges Personalgespräch oder ein schwieriges Gespräch mit irgendjemandem. Ich lade dich ein, komm bitte mit. Der Heilige Geist, der redet ja auch, ne? Ganz oft, aber wir hören es nicht, weil wir ihn nicht fragen. Die Bibel sagt, Jesus sagt, er wird dir das Wort erklären, was du noch nicht verstehen kannst. Der Heilige Geist gibt dir vielleicht eine Bibelstelle aus so einem Zusammenhang und dir springen 3 Wörter entgegen und sagt, diese 3 Wörter sind für dich. Und dann merkst du, dann wird das Wort lebendig und trifft dich. Weil der Heilige Geist hilft uns, Sachen zu verstehen. Ich möchte noch 3 Schritte ein bisschen tiefer gehen. Nochmal zurück zur Gegenwart Gottes. Wir können dafür sorgen, dass in Gesprächen, die wir haben, diese menschlichen Gespräche weniger werden. Und göttliche Gespräche und die Gegenwart Gottes sich schneller ausbreitet. Wisst ihr wie? Indem wir nicht über BVB reden oder Schalke, sondern fragen, wie geht es dir wirklich? Was hast du in der letzten Woche mit Jesus erlebt? Oder kennst du Gott den Vater? Wie geht's dir damit? Wenn ein ehrlicher Austausch stattfindet in der Tiefe des Herzens, ist das etwas, wo man die Gegenwart Gottes erkennen kann. Wenn Menschen mal ehrlich sind, auch die Kirchenmaske mal ablegen, ne, weil wir setzen die manchmal auf, und es ist schon cool, wenn du in Gottesdienst kommst und du siehst so eine Bibelstelle, die dich berührt, oder auch ein Zeugnis oder auch ein tiefes Gespräch. Du erlebst sanften Trost und dein Herz wird berührt. Aber es gibt mehr. Ja? Diese Geschichte, die ich euch von Gerd Peter erzählt habe, beziehungsweise von meinem Freund und von mir im Restaurant im Frieden da, die geht übrigens noch weiter. Als ich im Restaurant saß, habe ich gedacht, kam mir so der Gedanke, du weißt ja nie, warum er zu spät gekommen ist. Vielleicht war das wichtig, dass du nicht zu früh auf der Autobahn bist, zur falschen Zeit an der falschen Stelle. An dem Sonntag habe ich gepredigt und dann kam eine Frau zu mir und die sagte, die hat ganz lange gewartet, weil ich habe noch für ein paar Leute gebetet, die sagte, Norbert, ich muss dir auch eine Geschichte erzählen. Vor 25 Jahren sind wir im Urlaub gewesen in Norddeutschland, ich und meine Eltern. Wir mussten mit dem Taxi den ICE am Bahnhof kriegen und komischerweise war jede Ampel zu lange rot. Ich sage, okay, und wir haben den verpasst. Und das war der Zug, der mit 100 Leute gestorben sind bei diesem Zugunglück vor 25 Jahren. Und da habe ich gedacht, der Gedanke an dem Abend, vielleicht hat Gott dem Peter, Gerd Peter gesagt, Sindernweg raus, Sundernweg rein, und hat das gar nicht gemerkt. Wenn wir Gott in unser Leben einladen, wissen wir nicht, wie oft er uns schon beschützt hat. Wie oft hat er dich auf der Autobahn oder irgendwohin beschützt und was gemacht, weil du vorher gebetet hast. Wie oft passieren Sachen, wenn du für jemanden anderen länger betest. Ja. Deswegen ist Gebetslisten ist das Coolste, was du machen kannst. Ich habe eine ganz lange. Ich habe gestern mal zum ersten Mal in meinem Leben die Namen alle gezählt, wie viele da sind. Es waren über 80. Ja, das ist aber kein Problem. Da kann man ganz entspannt durchbeten. Ja. Und Gott vertrauen, dass er dann was macht. Ruhe finden, das wäre für mich die zweite Ebene. Ruhe finden und alles ablegen, was mich hindert, ganz auf ihn zu schauen. Die Stille und Ruhe aushalten, Handy und Ablenkung abstellen, sich nach innen wenden und ihn zu finden. Gemeinschaft beginnt, wenn sein Reden wahrnehmen, lernen, seine Stimme zu hören. Das passiert, wenn du versuchst mal, sagst, okay, ich lege jetzt mal alles ab. 7 Sekunden Ruhe finden ist schon schwer, weil du denkst immer noch was von vorher. Aber Ruhe finden, wenn du zur Ruhe findest und dich das mal versuchst. Für manche ist vielleicht ein Waldspaziergang das Beste. Auf einmal hörst du, es gibt doch Vögel. Vorher hast du nur dein Handy gehört. Ja? Ruhe finden in der Gegenwart Gottes, diese auszuhalten, weil dann kann Gott besser zu dir reden. Gott redet so oft am Tag zu uns, aber wir kriegen es nicht mit. Oder unser Sender ist nicht eingestellt. Und da möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ist egal, wie jung oder wie alt du bist. Es ist ganz wichtig, sicher zu sein, dass Gott mich kennt. Bist du dir sicher, dass Gott dich kennt? Eine gute Frage, oder? Wenn du frisch im Glauben bist, kann man da noch ein bisschen wackelig sein. Wichtig ist, dass du sicher bist und weißt, Gott kennt mich. Weil wenn diese Frage beantwortet ist, stehst du auf einem festen Grund. Du weißt, ich kann jederzeit bei Jesus anklopfen. Jederzeit. Wir haben das Privileg, heute Nachmittag, heute Abend, die ganze Woche Zeit mit Gott zu verbringen, weil er wohnt ja eigentlich hier drin. Das muss man überlegen. Er wohnt in dir drin. Er ist da. Also die Ruhe suchen, die Ruhe nehmen, ist ein Privileg. Ich glaube auch, Reich Gottes zu bauen, passiert eigentlich als allererstes immer im Gebet. Immer erst da. Dann kannst du für Leute beten, für deine Gemeinde beten und da musst du dich nicht wundern, wenn die Sachen alle passieren. Es geht aber noch eine tiefere, es gibt noch eine tiefere Ebene. Das sagt auch ein John Eldridge in seinen Büchern, ist ein Christ, der viele coole Bücher geschrieben hat, ganz tief Therapeut, der über 3000 Menschen geholfen hat. Er sagt, versuch es mal, Jesus mit in die Dinge hineinzunehmen, die nicht gut sind. Wir alle oder irgendwie haben wir Dinge, die wollen wir loswerden, so Gewohnheiten, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, aber wir haben Gewohnheiten, die wir nicht loswerden. Irgendwann, wenn diese Gewohnheiten dich nerven, dann ist es cool, zu Jesus hinzugehen und bei Jesus anzuklopfen und sagt, Jesus, ich brauche hier deine Hilfe. Gestern habe ich noch mit einem ehemaligen BFDler, der aus Indonesien kommt, bei uns im Gebäude gesprochen und sagte, Norbert, ich glaube, ich schaffe es, mit Rauchen aufzuhören. Da sage ich, das wäre doch super. Oder du merkst, dass du mal mit Alkohol aufhören sollst. Mach es mal. Aber schaffst du nicht alleine, wenn du nicht bei Jesus an die Tür klopfst und sagst, Jesus, ich glaube, das tut meinem Körper gar nicht so gut. Ne? Und gibt es 1000 andere Sachen. Zu viel Essen und was weiß ich, wissen wir ja alle. Ne? Diese Gewohnheiten, die eigentlich nicht uns stark machen, sondern uns eher schwach machen. Und dafür brauchen wir Jesus. Und das Interessante, sagte dieser Therapeut, er hat gelernt, dass Jesus dich nicht überfällt und bei dir die Tür eintritt und sagt, boah, jetzt machen wir mal das mit dem Rauchen weg. Ja? Oder mit dem Blöden, was weiß ich. Sondern er will, dass du ihm die Erlaubnis gibst, weil er respektiert dich so sehr als sein Kind und sagt, hey, mein Kind, gib mir doch die Erlaubnis. Gib mir die Erlaubnis. Ja, und wenn wir, und das würde ich sagen, probiere es mal aus. Gib ihm die Erlaubnis und er möchte dir helfen. Und wenn dann seine Gegenwart, seine Kraft dein Herz berührt, dann wirst du irgendwann merken, dass er das ausfüllen kann und das Bedürfnis für irgendeine Sache verschwindet. Als ich bei der Alpen Church, wo ich da war, war eine junge Frau, die hatte ihr Leben Jesus gegeben. Jetzt über Ostern hatte ich mit denen zusammen ein Church Camp, eine Gemeindefreizeit. Die nennen das Church Camp, weil die denken, das ist cooler. Aber ist trotzdem eine Gemeindefreizeit. Und dann sagt sie, Norbert, jetzt erwische ich dich mal endlich. Ich sage, ja, was hast du denn? Ich habe eine ganz schwierige Kindheit. Ich war in einer gesetzlichen Gemeinde. Das war chaotisch. Ich bin irgendwann raus. Ich hatte einen gesetzlichen Mann, der hat mich geschlagen. Das ist vorbei und ich war kaputt. Ich war depressiv. Kaputt. Und dann bin ich da raus und dann bei den Gebetstagen, wo ich ja dann auch war im Januar, vier Abende nur, hat sie gesagt, habe ich angefangen zu fasten. Und ich habe länger gefastet, weil irgendwie hat Gott mir geholfen, hat mir meinen Hunger weggenommen. Und dann habe ich sie jetzt getroffen, hat sie gesagt, ich habe 40 Kilo abgenommen und mir geht es richtig gut. Ich habe in dieser Fastenzeit, hat Gott so stark zu mir geredet und mir erklärt, worunter ich gelitten habe. Und ich mache weiter, sagte sie. Ist das nicht cool? Wenn wir zulassen, dass Gott uns erwischen darf und wir ihn einladen, dann kann er uns ganz frei machen. Das Schöne ist, Jesus sehnt sich danach, dass jeder von uns frei ist. Ihn lieben zu können, mit ihm unterwegs sein zu können und das genießen zu können, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, das ist, was Gott sich sehnt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist will mit dir diese Einheit leben. Erstmal mit dir und dann später auch in der Gemeinde, ja, wo diese Schönheit entstehen kann. Es gibt jemanden, der will dir diese Schönheit nicht geben. Was der Teufel hat nur eine Aufgabe, dich aus dieser Einheit, guck mir das Bild mal, diese Einheit zu zerreißen. Dass du Gott nicht vertrauen kannst, dass du denkst, na, Gott ist gar nicht so gut. Sagt er, ne, probier's selber. Das ist das Einzige, was er machen kann. Manchmal kann auch sein, dass du denkst, du bist krank, ja, oder hast irgendwo Schmerzen, und er kann sogar auch Krankheiten vortäuschen, um dich abzuhalten, irgendwo auch in eine Gemeinschaft zu gehen oder zum Gottesdienst zu gehen. Oder wenn du was Wichtiges, wenn du eingeladen bist, dann denkst du, boah, was ist das gerade alles um mich herum? Und dann musst du dich trotzdem entscheiden, sagst Jesus, mit deiner Kraft gehe ich trotzdem hin und predige. Na, kennt ihr das? Das gibt es ganz oft. Der Teufel will diese Einheit auseinanderreißen. Dein Wissen über die Bibel ist dem Teufel egal. Deine Einheit mit Jesus aber nicht. Dem Teufel juckt es gar nicht, wie oft du Bibel liest. Aber wenn er dafür sorgen kann, dass diese tiefe Einheit, dass er die zerreißen kann zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, dann freut er sich, weil er weiß, was für eine Schönheit und eine Kraft darin ist. Ja. Am Ende von meiner Predigt, weil sonst rede ich zu lange, noch ein kleines schönes Beispiel. Ich habe Mariusz mit 10 Jahren, 9 oder 10 Jahren in einem Kindertreff in Dortmund in der Nordstadt getroffen. Wir haben da einen Kindertreff für ein Jahr gemacht, haben Geld von einer anderen Baptistengemeinde gekriegt, dass wir ein Jahr die Miete zahlen können, und dann war leider die Brandschutzgeschichte, dann kam ins Weg, dann mussten wir da wieder raus. Aber da habe ich Mariusz getroffen mit seinem Bruder und wir haben Mensch, ärgere dich nicht gespielt, was ganz einfach ist, ne? Und immer wenn du einen rausgeschmissen hast, hast du ein Gummibärchen gekriegt. Dann hatten die später jeder so einen Topf Gummibärchen, waren glücklich. Als wir dann das zumachen mussten, haben wir dann gehofft, dass Mariusz oder auch sein Bruder dann zu uns rüberkommen, zu unserem Zentrum in der Nordstadt. Wir haben ein großes Gebäude, riesengroß, offene Kinder- und Jugendarbeit. Und dann ist er dann immer wieder gekommen zum offenen Kindertreff. Der ist jetzt seit der Zeit sogar fast schon ein Mitarbeiter. Ja, der ist jeden Tag da. Der kommt jeden Tag nach der Schule. Und er sagt, Norbert, es ist besser, ich bin am Nachmittag bei euch, als in meinem Bett und gucke Fernsehen. Sag ich, richtig. Der ist montags da, der ist dienstags da, der ist mittwochs da, der ist donnerstags da. Wenn ich Freitag sage, komm, wir müssen irgendwas bauen, kommt er auch. Und am Sonntag ist bei uns Kirche im Pott, im Gebäude, da ist er auch. Heute sitzt er an der Technik. Und der kommt auch mit nach Mülheim am Freitag, nach der Schule fährt er mit dem Zug. Eine Stunde später kommt er auch da zum Treff, das machen wir auch noch. Oder zum Familientreff woanders, kommt er auch immer hin. Und den habe ich mitgenommen auf diese Familienfreizeit oder auf das Church Camp, dieses schöne Name. Ne? Am Donnerstag war das, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Und du musstest ihm immer alles aus die Nase ziehen. Sag ich, Mariusz, was denkst du? Und dann musste er es fingern zu überlegen. Und dann hat er es was gesagt. Am Samstagabend, als er so die Gemeinschaft, die kannte, er kannte ja kaum Leute, die waren aber so nett zu ihm, haben ihn abgeholt, es war eine sehr freundliche Geschichte da, saß er abends um 11 Uhr am Lagerfeuer mit Matze. Matze hat ihn gefragt, wie es ihm geht. Und dann haben die beiden ausgetauscht. Und dann hat auch Matze gesagt, was ihm fehlt. Dann hat Matze für Mariusz gebetet und Mariusz konnte nicht beten. Er sagte, ich konnte nie beten. Immer wenn ich beten wollte, war mein Mund wie zugeklebt. Und da hat Matze für ihn gebetet, dass Gott irgendwas macht. Dann hat er sich am Lagerfeuer so 4, 5 Plätze mal alleine hingesetzt. Und dann hat er später erzählt, Norbert, ich saß am Lagerfeuer ganz alleine und irgendwie habe ich den Heiligen Geist gespürt. So 30 Minuten war er einfach da. Er hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe dann auch ihm ein paar Fragen gestellt, auch warum kann ich nicht beten? Dann hat Gott ihm so zwei, drei Sachen gesagt, warum nicht? Dann sagt er, das habe ich dann in Ordnung gebracht. Und danach war so eine Freude in mir. Da bin ich zu Matze wieder hin und sage, Matze, ich hatte gerade hier so eine intensive Zeit mit dem Heiligen Geist alleine. Stell dir das mal vor. Kannst du nicht planen, ne? War seine Zeit. Und dann sagte er zu Matze, Matze, ich bete jetzt, dass deine Geschwister sich bekehren. Das war sein Anliegen. Dann hat er zum ersten Mal richtig laut, voller Freude für ihn gebetet. Am nächsten Abend gab es immer so ein bisschen Möglichkeit, Zeugnis zu geben. Geht er nach vorne und erzählt das. Am letzten Morgen geht er wieder nach vorne und sagt, ja, ich habe es euch nicht gut genug erklärt. Und wir standen da und haben gemerkt, wow. Und er hatte eine Begegnung mit Gott. Ja? Und Gott hat zu ihm geredet. Und krass war das. Und wir waren so glücklich, weil wir schon immer gedachten, hat er sich überhaupt für Jesus entschieden? Da sage ich, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit Jesus? Ja, da habe ich mich auch für Jesus nochmal, oder habe ich mich einfach zum ersten Mal richtig tief zu Jesus entschieden, weil er kommt mehr aus dem Katholischen. Und da ist echt was in seinem Leben passiert. Auf der Rückfahrt hat er mich 4 Stunden zugequatscht. Da dachte ich, boah, Alter. Karim, anderer Mitarbeiter, ist eingeschlafen hinten. Der hat so analytisch mit mir geredet, wo ich dachte, wow. Ja? Und dann sagte er zu mir etwas, Norbert, ich darf nicht jeden Sonntag an der Technik sitzen. Ich sage, wieso? Ja, ich kriege da nichts von der Predigt mit, sagt er. Ihr seid besser da hinten, ne? Aber er hat das selber gemerkt. Heute hat er Technik, nächste Woche nicht. Und. Der hat mir solche Sachen erzählt. Und dann habe ich ihn am Donnerstag zu unserem kleinen Mitarbeitertreffen eingeladen. Wir haben auch verschiedene Teams bei uns im Haus. Da sage ich, Marisch, du musst den Mitarbeitern das erzählen. Dann hat er denen das auch nochmal so erzählt, den fielen alle die Kinnlade runter. Und dann später, da haben wir noch für ihn gebetet. Und dann später haben wir noch für eine Mitarbeiterin gebetet, die 30 wurde. Und wisst ihr, da habe ich auch nur gestaunt. Kathleen ist 30 geworden, wir haben so gebetet, so was Gott uns gegeben hat. Dann auf einmal sagt er, ich habe ein Bild für dich. Ich sage, dachte ich, jetzt kriegt er auch noch Bilder. Dann sagt er, ich sehe eine Tür, da steht 30 drauf, du machst die auf und gehst durch. Und dann ist da alles ist so ein ganz langer Raum, aber die Straße ist gerade und du gehst geradeaus weiter und ganz hinten ist noch eine Tür, aber da ist keine Zahl drauf. Und dann dachten wir, jetzt geht's aber los hier, ne? Wenn Gott dich oder uns oder wenn Gott mein Herz berührt und ich eine Begegnung mit ihm habe, ist alles anders. Und deswegen ist dieses Wort auch, Jesus klopft an deine Herzenstür so schön, weil er klopft viel öfters da dran, weil er Zeit mit dir alleine verbringen will. Ist das nicht schön? Und du darfst auch diese Sicherheit mehr und mehr bekommen, oder vielleicht hast du die auch, wenn Gott dich kennt, dann kommt jetzt hier eine ganz interessante Frage, warum verbringen wir dann so wenig Zeit mit ihm? Es gibt keinen besseren Ort. Unsere Seele ist ja auch noch da, wird gesund durch eine innige Beziehung zu Gott, zu Jesus oder zum Vater, ne? Ist ja dreieiniger Gott, kannst du ja aussuchen, machen wir nicht so kompliziert. Deine Seele wird gesund durch die innige Beziehung zu Jesus. Ja, ist das nicht schön? Wenn wir da diesen Platz finden, immer wieder, wirst du gesund. An Leib, Seele und Geist. Und wenn das in uns Form nimmt und jeder in der Gemeinde, stell dir mal vor, jeder in der Gemeinde, ob Kind, ob Erwachsener, Single, verheiratet oder auch schon älter, Opa und Oma, Wenn du weißt, dein Name ist im Himmel bekannt, dann kannst du doch alles beten. Kannst du alles bringen. Und dann kriegst du auch, denke ich, auch so eine gewisse Autorität. Und wenn du merkst, dich spricht was an, dann nimmst du und gehst einfach zu jemandem hin und betest. In der Kirche, da wo ich da ab und zu meinen Freund besuche, da ist es normal, dass jeden Sonntag mindestens 5 junge Leute nach vorne kommen oder auch ältere und sagen, ich habe hier, glaube ich, ein Wort. Das ist für jemanden. Das sprechen die einfach aus. Kann man nichts falsch machen. Das Wort steht in der Bibel und ist vielleicht das lebendige Wort für den Tag, für die Person. Ja? Und ihr habt ja so eine schöne, bunte Gemeinde. Ihr seid in einer guten Position und ich wünsche euch, dass ihr diesen Segen Gottes, auch dieses Herz, einfach noch mehr bekommt. Das habt ihr schon, aber ihr könnt noch mehr. Und meine Gebetsliste ist so cool. Ich erzähle euch eine Geschichte und dann höre ich auf. Als ich im Januar da war, so am letzten Abend, kommt ein Ehepaar nach vorne mit Noah am Bauch. Die Mama hat das so ganz eng am Bauch. Alle waren am Jubeln. Ich dachte, warum jubeln die so? Er ist so früh geboren, hatte richtig Stress. Und der war dann bei Mama so ganz nah am Herz, ne? so in so einem Sack oder was das ist, ganz nah. Und alle waren am Jubeln, weil er hat es geschafft, aus dem Krankenhaus rauszukommen. Ja, der hatte, weil er so früh, so eine Frühgeburt war, geht es immer um Leben und Tod. Ja? Und dann kamen die paar Ärzte reingeflogen mit dem Hubschrauber nach Kempten, haben dann eine OP gemacht. Und dann haben sie gemerkt, dass sie irgendwas ist drin geblieben. Die mussten da irgendwie was, ein Schlauch da, irgendwas irgendwie so. Dann haben sie gemerkt, da ist ein Loch im Herz. Und dann haben sie mit dem Hubschrauber haben sie mitgenommen. Muss ich mir überlegen, für so einen kleinen Pupsi, ja, der seine Mama braucht und also die Nähe braucht, dieser Stress. Und dann haben natürlich schon viele mitgebetet, dann haben die Ärzte am Monitor, als sie so gucken wollten, was sie da machen, haben sie gesehen, wie das Herz zuwächst. Ja. Und dann haben wir, als wir die da getroffen haben, haben uns so gefreut und gebetet. Und ich habe den Noah auf meine Gebetsliste gepackt und habe gedacht, dieser kleine Mann kriegt meine Hilfe. Weil ich habe 2 Mitarbeiter, die haben Zwillinge bekommen, auch zu früh. Und die hatten richtig Panik, dass die das nicht überleben, aber die sind richtig gut drauf jetzt, ne? Schon ein paar Jahre alt. Als ich jetzt auf dem Church Camp war und ich hatte Noah, ich wusste nicht, wie es ihm geht. Und dann habe ich gefragt, kann mir einer sagen, wie es Noah geht? Ein Tag vergeht, 2 Tage vergeht, dann war ich wieder dran, ein bisschen was zu erzählen. Ich sage, ich hätte gerne mal gewusst, wie es Noah geht. Kennt ihr jemanden? Weil die sind weggezogen, die sind als Familie weggezogen. Dann kommt eine junge Frau, die kam ein paar Tage später, weil sie krank war, sagt, Norbert, ich kann dir sagen, wie es Noah geht. Dann hat sie mir das gesagt. Die sind jetzt weggezogen, zurück zu den Eltern. Noah geht es eigentlich ein bisschen besser. Er hat noch ein bisschen Probleme mit den Lungen, also mit der Atmung. Und dann habe ich gedacht, super, dass ich das weiß, dann kann ich für ihn weiterbeten. Aber wisst ihr was? Die Ehe ist kaputt. Der Mann hatte Amerikaner, hatte echt Probleme, war gewalttätig, hat die Frau geschlagen und das Kind. So einen Kleinen, kannst du dir das vorstellen? So einen Kleinen geschlagen und dann die einzige Sache, die sie machen konnte, ist weg zu Mama und die haben sich getrennt. Wenn ich nicht so penetrant gefragt hätte am Gottesdienst, kann mir einer was über Noah sagen? Hätte ich es nicht rausgekriegt. Die wussten das auch alle, nicht nur die Freundin, die später kam. Und das ist ja was sehr Intimes, das erzählst du auch nicht jedem. Aber weil sie wusste, dass ich das mit ins Gebet nehme, auch für die Zukunft, hat sie es mir verraten. Und dann habe ich gedacht, warum haben die anderen nicht gefragt, wie geht's Noah? Versteht ihr? Manchmal entdeckst nur du jemanden, für den du betest. Und alle anderen merken das nicht. Oder Gott redet vielleicht nur zu dir, dass du das machen sollst. Für den bete ich jetzt wahrscheinlich die nächsten 2, 3 Jahre. Und für die Mama auch. ja, dass sie das alles verarbeiten kann. Das Schöne ist, wir sind nicht allein, du bist nicht allein. Ja, und deswegen sage ich jetzt wirklich Amen. Und dann übergebe ich das Mikrofon hier an die Chefin. Ja. Amen.